Es passt perfekt.
Das ist immer das, was tricky ist, dass die Konnektionsstellen dann aufeinander passen.
Ein Tisch. Drumherum stehen eine Frau und zwei Männer in hellblauen Kitteln und violetten Huben.
Jetzt haben wir es genäht und jetzt passt es zu der.
Die da passt zu dem.
Okay, komm.
Auf dem Tisch liegt ein Mann. Er ist bedeckt von einem Tuch. Das Einzige, was man von ihm sieht,
sag mal, definierbar oben.
Ist.
Aber wo fängt man los? Das.
Oben.
Sein Brustkorb, der offen ist.
Nee, das ist.
Ich glaube, da
wo ich
jetzt. Ja.
Nehmen wir das.
Ich bin oben.
Und der Mann, der bekommt ein neues Herz. Ein Herz, das vor ein paar Stunden noch jemand anderem hat gehört. Eine Herztransplantation ist von außen gesehen immer noch ein Wunder. Dank technologischer Neuerungen in der Medizin werden in der Schweiz immer mehr Herz transplantiert. Im 2021 waren es 33, im 2025 schon 53.
Seitdem haben wir unsere Transplantationszahlen massiv in die Höhe treiben können.
Aber es gibt immer noch zu wenig Spenderherz. Mehr Menschen warten auf eins, als dass es Spenderherzen zur Verfügung hat.
Der hat jetzt 2,5 Jahre gewartet.
Der Grund dafür: In der Schweiz besitzen schätzungsweise nur gerade 16% der Bevölkerung einen Organspendeausweis, wo sie explizit Ja zur Organspende gesagt haben. In allen anderen Todesfällen und bei Kindern unter 16 müssen die Angehörigen in diesem schweren Moment die Entscheidung fällen, was mit den Organen des geliebten Menschen passiert, der jetzt erst gerade gestorben ist.
Und dann hat es relativ schnell geheissen. Das war etwa 1,5 Stunden später. Wir sollen doch bitte mal ins Büro des Chefs der Neonatologie kommen. Das
soll jetzt mit der Einführung der sogenannten Widerspruchslösung ändern. Ab Herbst 2027 sollen in der Schweiz automatisch alle zu Organspenderinnen und Organspender werden. Wer das nicht will, muss sich explizit dagegen aussprechen. Aber die Einführung der Gesetzesänderung wird immer weiter rausgeschoben.
Und es ist natürlich wirklich sehr unerfreulich, dass das jetzt so lange dauert, bis man die Widerspruchsregelung, die erweiterte, endlich einführen kann.
Das ist die neueste Folge vom Gesprächsstoffen-Podcast von Bund und Berner Zeitung. Ich bin Sibylle Hartmann. Der Kasper Keller, freischaffender Journalist und regelmässiger Redakteur bei Bund und Berner Zeitung, und ich sind ihre Recherche zusammen der Frage nachgegangen, was sich mit der Einführung von dieser Widerspruchslösung genau ändert. Und das ist die Spezialfolge vom Gesprächsstoff dazu.
Wir haben für diesen Podcast eine Mutter getroffen, die im Jahr 2013 vom einen Tag auf den anderen ihre 2-jährige Tochter verloren hat und mit ihrer Organspende 4 anderen Kindern das Leben konnte retten.
Wir waren bei einer Herztransplantation dabei. Wir konnten mit einer Ambulanz mitfahren in ein anderes Spital, haben einer Herzchirurgin und einem Herzchirurg über die Schulter geschaut, wie sie ein Spenderherz entnommen haben und sind damit zurück ins Inselspital gefahren. Und wir waren auch dabei, wo das fremde Herz in der Brust des Empfängers wieder anfangen zu schlagen.
Und wir haben einen 27-jährigen Berner lernen kennen, der plötzlich auf der Warteliste für ein neues Herz gelandet ist und seit knapp 3 Jahren mit einem Spendeorgan lebt. Genau 4 Jahre ist es her, seit wir in der Schweiz über das neue Transplantationsgesetz abgestimmt haben. 60,2% haben damals Ja gesagt zu einem Systemwechsel. Von der expliziten Zustimmung zu der erweiterten Widerspruchslösung. Organspender sind grundsätzlich alle, außer die, die sich dagegen entschieden haben. Das letzte Wort haben aber im Zweifelsfall nach wie vor die Angehörigen. Mit dem neuen Gesetz sollen alle können ihren Entscheid einfach in einem elektronischen Register hinterlegen. Die Idee dahinter einerseits, dass mehr Organe gespendet werden und dass es so weniger lang geht, bis jemand ein neues Herz, eine neue Niere oder eine neue Lunge bekommt. Andererseits soll es so auch einfacher werden für die Angehörigen. Weil?
Die Widerspruchslösung ist ja dafür geschaffen worden, um die Angehörigen zu entlasten. Wenn sie nichts dazu tun und sich nicht dazu äußern würden, werden die Organe genommen Aber es nimmt ihnen auch jetzt nicht das Recht, vielleicht doch noch ein Veto einzulegen.
Das ist der David Reinecke, der leitende Arzt von der Herzchirurgie im Inselspital, wo uns in dieser Folge noch ein paar Mal wird begegnen. Aber was bedeutet es, wenn man mitten im Trauerprozess um einen geliebten Menschen mit genau dieser Frage konfrontiert wird?
Jemand, der das genau weiss, ist Evelyn Kaufmann. Sie ist Mutter von drei Kindern. Bei ihrem Jüngsten, der Aliena, erfahrt sie in der 34. Schwangerschaftswoche, dass ihre Tochter einen Wasserkopf hat und vermutlich gar nicht wird leben, wenn sie auf die Welt kommt.
Und sie hat dann gleich gelebt. Das war alles also eine riesige Achterbahnfahrt gewesen. Und dann ist sie auf die Welt gekommen. Sie hat gelebt, sie hat geschnauft, erstaunlich gut. Man hat sie operiert. Und es hätte dann halt niemand können sagen, wie sie sich wird entwickeln. Es war aber völlig egal gewesen. Sie war ein sonniges Gemüt, hat das Kind gehabt. Und so eine unglaublich, ich sage dem jetzt für einen Job, einfach so ein ganzes liebliches Kind. Also unglaublich. Wir haben sie einfach so genommen, wie sie war. Und es hat mich auch nie interessiert, wie wird sie sich entwickeln.
Als Aliena 2 ist, geht es ihr gesundheitlich plötzlich schlechter.
Am Freitagabend hat sie, bevor wir ins Bett sind, hat sie sich übergeben. Ich war ein bisschen beunruhigt. Ich hatte sie bei uns im Schlafzimmer dann oben gehabt. Und ich bin immer wieder schauen, weil es hat mir einfach irgendwie keine Ruhe gehabt. Und irgendwann, gegen den Morgen, hat sie so komische Streckbewegungen gemacht. Da habe ich gewusst, das ist nicht gut. Und dann habe ich sofort angerufen und die hat gesagt, sofort kommen mit dem Kind. Ja, und dann ist das, also sie ist am 6 Uhr auf dem Obsttisch gelegen. Also das ist wirklich schnell gegangen.
Einer von beiden Schanz in ihrem Schädel, der das Hirnwasser ableitet, hat sich verstopft. Es ist eine mögliche, wenn auch seltene Komplikation.
Sie ist nachher bis zum Sonntag nicht mehr verwacht. Und irgendwann haben das Hirnstromkabel anmachen. Und dann sind die alles gerade, wie man das so schön sieht im Film. Die Linien sind gerade gewesen. Ich habe in dem Moment gewusst, jetzt ist sie gegangen. Jetzt ist sie einfach gegangen.
Die Ärztinnen und die Ärzte stellen den Hirntod vom kleinen Mädchen fest. Das heisst, medizinisch gesehen ist sie bereits verstorben. Aber der Herzschlag und die Organe können noch kurzfristig durch die Beatmungsmaschine und Medikamente erhalten bleiben.
Und dann hat es relativ schnell geheissen. Das war etwa anderthalb Stunden später. Wir sollen doch bitte mal ins Büro vom Chef von der Neonatologie. Und dann ist das relativ schnell zu sprechen. Ich habe allerdings auf dem Weg hindern. Einer von uns hat gesagt, jetzt geht es definitiv um die Organspende. Das war uns wie klar.
In dem Moment des Schocks, des Todes, des eigenen Kindes, hilft es den Eltern extrem, dass sie sich schon vor Jahren Gedanken dazu gemacht haben und beide selber einen Organspendeausweis besitzen.
Aber in dem Moment denke ich, wenn man sich nie Gedanken gemacht hat, dann braucht es definitiv mehr Zeit. Aber wir haben sie wie nicht gebraucht. Wir haben miteinander gesagt, ja, das ist gut.
Am nächsten Morgen wird Aliena nach Zürich geflogen. Ärzte-Teams aus Basel, Frankreich, Deutschland und Spanien entnehmen nacheinander die Organe des kleinen Mädchens. Bis auf die Lunge. Die war vermutlich durch das Intubieren schon zu fest zusammengefallen. Alienas Herz, ihre beiden Nieren, die Leber und die Bauchspeicheldrüse retten das Leben von vier jungen Menschen. Das Herz von der Aliena hat ein einjähriges Mädchen bekommen. Das haben ihre Eltern über Swiss Transplant erfahren. Die Nationale Stiftung für Transplantation und Organspende gibt anonym Auskunft darüber, ob die Organe erfolgreich transplantiert werden können und wie es den Empfängerinnen und den Empfängern geht. Die ersten paar Jahre hat Evelyn Kaufmann regelmässig nachgefragt.
Der Gedanke, dass jetzt wenigstens, wo ich doch meine Tochter schon nicht mehr habe, wenigstens jemand anderes das Glück darf erfahren. Ich habe zwei grössere Kinder noch gehabt. Ich weiss, was das bedeutet. Und dann, das hat ein wahnsinniges Glücksgefühl gegeben, trotz dem Schwierigen auf der anderen Seite. Weil es ist das Einzige, was man noch machen kann. Weil die Tochter meine, die kommt nicht mehr zurück. Die ist jetzt schon auf dieser Seite, schon lange. Aber das Gefühl, und wie ich das hier gelesen habe, ich habe das ein x-mal gelesen, das hat mir einfach nur gut getan. Und das hat mich vor allem bestärkt in dem Entscheid, dass es das einzig Richtige war. Wenigstens das, was sie noch geben können, jetzt jemand anderem noch das Leben zu schenken oder viel mehr in mehreren.
Mit der Geschichte von der Evelyn Kaufmann und ihrer Familie haben wir einen Einblick bekommen, wie es sich anfühlen muss, wenn jemand aus dem eigenen Umfeld zur Organspenderin, zum Organspender wird. Und wie eben zum Beispiel das Herz von seinem kleinen Töchterli an jemand anderes weitergeben wird. Wir wollten mit unserer Serie aber auch die andere Seite anschauen. Wie es sich anfühlt, wenn man ein Herz überkommt. Ein Herz, das vorher in einer anderen Brust geschlagen hat.
Im Jahr 2025 haben in der Schweiz knapp 100 Menschen auf ein neues Herz gewartet. Etwa die Hälfte davon sind neu auf die Warteliste gekommen. Und für 53 Personen hat man ein passendes Spendeorgan finden. 4 sind gestorben, während sie auf ein neues Herz gewartet haben. Wie lange jemand auf ein Organ wartet, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Erstens muss natürlich ein passendes Spendeorgan gefunden werden, weil neben der Blutgruppe schaut man auf Sachen wie die Körpergröße oder das Gewicht. Zweitens kommt es auf einen sonstigen, gesundheitlichen Zustand der Empfängerin oder des Empfängers an. Drittens auf das Alter. Leute über 65 kommen zum Beispiel selten auf die Warteliste. Und der vierte Punkt, wie dringend braucht jemand ein Organ?
Also die LVAD-Operation hatte ich im März vom 23. gehabt. Den Anruf habe ich dann am 31. August vom 23. bekommen.
Das ist der Emanuel Kabengele.
Wir sind in der Grossfamilie aufgewachsen, also wir sind 6 Kinder und 2 Eltern.
Er ist 27 Jahre alt, ein junger Berner, der noch bis vor kurzem American Football gespielt hat. Profimässig. Und wenn man ihn sieht, dann verwundert es ihm nicht. Er ist eine Erscheinung einer Person. Auch einen guten Kopf grösser und breiter als der Durchschnittsmensch.
Ich war komplett gesund. Für meinen Sport her würde ich sogar sagen, dass ich körperlich am fittesten war. Mit Kraft, Geschwindigkeit und dem Ganzen. Nie irgendwelche Herzprobleme gehabt in der Vergangenheit, nicht als Kind.
Und doch kommt er vor 3 Jahren auf die Warteliste für ein neues Herz. Seine gesundheitlichen Probleme haben Ende 22 angefangen. Fast aus dem Nichts.
Ich war kurz vor Weihnachten in Italien. Ich ging Freunde besuchen, habe dann eine Grippe aufgelesen von dort.
Er bleibt ein paar Tage daheim, geht dann aber zurück arbeiten. Und weil er wieder arbeitet, denkt er, er könne auch easy wieder anfangen zu trainieren.
Und das war auch ein Ärger, so ein bisschen der Auslöser für das Ganze, dass es wie zu viel war für das Herz, weil ich halt noch nicht ganz gesund und erholt war. Zuerst mal hatte ich mega Mühe mit Stegen laufen. Dass ich oben ankomme und hatte einfach keine Luft mehr. Im Fitness hatte ich das Problem, dass mein Puls nach den Übungen für 20 Minuten eigentlich immer konstant geblieben ist. Meine Mutter hat dann gefunden, soll es mir auch zeigen. Und dann bin ich zum Hausarzt. Der hat mich dann noch in der gleichen Woche zum Kardiologen geschickt für einen Ultraschall. Und dann ist eben die Myokarditis rausgekommen. Also die Schwellung von meiner linken Herzhälfte.
Und die hat sich auch durch das Training zu einer Mitralklappeninsuffizienz entwickelt. Das heisst, die Herzklappe zur linken Herzkammer ist undicht. Der Emanuel Kabengele wird krankgeschrieben und er bekommt nach einer Lungenembolie eine künstliche Herzpumpe. Aber es ist klar, dass das für so einen jungen Patienten keine langfristige Lösung ist. Im März 2023 kommt er darum auf die Warteliste für ein neues Herz.
Den Anruf habe ich dann am 31. August vom 23. bekommen. Ich kann genau noch sagen, was ich dann gemacht habe, als ich dann auf Genf gefahren bin, um meine Haare zu schneiden, wo dort mein Coiffeur ist. Auf dem Rückweg bin ich meine Brüder geholt und dann sind wir auf dem Weg zu mir, wo mir der Dr. Schneck angerufen hat, um zu sagen, eben, ich muss mich auf dem Weg ins Spital machen, weil das Herz bereit ist. Es war ein bisschen blöd, weil ich eigentlich einen Tag später auf Stuttgart fahren wollte, meine Freunde besuchen und dass ich noch so gesagt habe, dass ich ab dann nicht mehr im Land wäre. Und bin dann heimgedüsert, habe meine Sachen gepackt und dann bin ich mit einem Taxi, das ich organisiert habe, bin ich abgeholt worden für das Spital.
Wie fühlt man sich in dem Moment, wo der Anruf kommt? Erleichtert, weil man nach langer Wartezeit endlich ein passendes Organ hat gefunden? Hat man Angst vor der Operation? Denkt man an die Spenderin oder an den Spender, der irgendwo intubiert und verkabelt auf einem Krankenbett liegt?
Es war von Anfang an klar, dass das nur mehr passieren wird, wenn jemand stirbt. Es sterben tagtäglich Leute auf schöne Art, auf nicht so schöne Art. Und der Tod gehört zum Leben dazu. Deswegen habe ich schade für die andere Person. Besser für mich, so hart wie das klingt.
Der Emanuel Kabengele hat weniger lange auf sein neues Herz warten müssen, als das andere müssen. Im Schnitt bekommt man gemäss den Zahlen von Swiss Transplant der Schweiz nach knapp 11 Monaten ein neues Herz. Bei den meisten anderen Organen wartet man länger. Bei der Leber etwa ein Jahr und 4 Monate. Und bei den Nieren geht es sogar fast 3 Jahre, bis man den Anruf bekommt.
Aber was passiert eigentlich genau nach einem solchen Anruf? Also nachdem die Patientin oder der Patient ins Spital kommt und für die Transplantation vorbereitet wird. Davon bekommt die Empfängerin der Empfänger selber kaum etwas davon mit über.
Wie lange fahren wir geplant?
Es ist Herbst 2025. Die Oberärztin Marta Veit und der Oberarzt Maris Bartkewitsch sind gerade im Inselspital in eine Ambulanz eingestiegen. Ihr Ziel? Ein Spital im Umkreis von Bern. Dort holen sie ein Spenderherz ab. Die beiden hocken auf der Rückbank der Ambulanz. Vorne der Fahrer. Unser Fotograf darf beim Abholen nicht dabei sein, damit man nicht nachvollziehen kann, wo wir herfahren. Und der Mann, der unter anderem sein Herz spendet, anonym bleibt. Marta Veit und der Maris Bartkewitsch sind ein eingespieltes Team.
Und dann kommen die 3 Minuten, die ich einfach zum Kopf bin.
Ja. Hochkonzentriert bereiten sie in der Ambulanz zusammen den komplizierten Eingriff vor.
An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Hier kommen jetzt gerade explizite Beschreibungen aus dem Operationssaal. Wenn so Bilder schwierig sind für euch, dann spulen doch an dieser Stelle so 3,5 Minuten vorwärts.
Vor Ort im Spital geht es mit einer blauen Campinggas-Kühlbox in den Operationssaal. Auf dem Tisch liegt ein Mann, der vor 2 Tagen für Hirntod erklärt wurde. Über ihn wissen wir kaum etwas. Und man sieht auch praktisch nichts von ihm, bis auf seinen Oberkörper. Der ist komplett geöffnet. Die Organe und die Arme, die raus schauen, wirken künstlich. Es schmeckt nach Blut. Um ihn herum stehen schon 3 andere Ärztinnen und ein Arzt, die nach dem Herz die anderen Organe werden nehmen. Bevor Marta Veit, die Oberärztin aus Bern, das Herz nimmt, wird es plötzlich hektisch. Von allen Seiten kommen Kübel um Kübel Eis, die in geöffnete Oberkörper hineingeschüttet werden. Und dann landet das Herz, verpackt in 3 Schichten Plastiksäcke, in der blauen Campinggasbox. Und es geht zurück in die Ambulanz nach Bern.
Herz ist super. Herz ist wirklich gut. Das ist ein gutes Herz, gutes Hotel. Also, super Transplantherz.
Der Maris Bartkewitsch ist zufrieden mit der Entnahme. Marta Veit spricht neben dem technischen Aspekt der Entnahme, wo offenbar alles sehr gut funktioniert hat, der emotionale Part davon an.
Das ist eine wahnsinnige Sache, die Organe zu spenden. Und die Tatsache, dass es dann in einem anderen Körper weiterschlagen darf, ist eine große Geste und ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft.
Während die beiden erzählen, stehen wir plötzlich auf der Autobahn im Stau. Der Fahrer fordert Blaulicht an. Die Autos vor uns fahren an die Seite und es geht mit 140 km/h auf dem Tacho ab durch die Rettungsgasse Richtung Insel. Gut dokumentiert von einem Blitzkasten. Als wir wieder in Bern ankommen, liegt der Empfänger schon auf dem Operationstisch mit offenem Brustkorb und ohne Herz.
Also das ist das Herz. Sieht ja mitgenommen aus. Das ist also massiv am Arzt. Deswegen haben wir auch jetzt
einmal. Der David Reinecke, der leitende Arzt von der Herzchirurgie am Inselspital, hat in der Zwischenzeit den Mann, der das Spenderherz überkommt, für die Transplantation vorbereitet. Und er geht wieder alles schnell. Nicht mal 2 Stunden, nachdem das Herz dem Spender ist entnommen wurde, legt der David Reinecke das Herz in die Brust des Empfänger. Auch als Laie sieht man den Unterschied. Das Herz in der Nierenschale auf dem Tischli am Rand des OP ist viel grösser. Die Äufe rot und es schauen überall Fäden raus. Und da passt es irgendwie, dass irgendwann scharlachrot läuft im Radio, das aus den Lautsprecher im OPS kommt. Irgendwie ist es aber auch ein bisschen absurd. Aber das bekommen auch nur wir mit. Alle anderen im OPS sind hochkonzentriert am Arbeiten. Nebst der Marta Veit, David Reinecke und Maris Bartkewitsch sind weitere Ärzte und mehrere Assistierende im OPS. In der nächsten Stunde werden alle Verbindungen vom Herz wieder angenäht und hergestellt. Und Oh, auch das geht erstaunlich schnell.
Und dann sollte das Herz wieder anfangen zu schlagen.
Genau.
Gut eine Stunde später fährt das fremde Herz im Brustkorb vom Mann auf dem Operationstisch an zu schlagen.
Ob, wenn man stirbt, man seine Organe spendet oder nicht, kann bedeuten, dass jemand oder sogar mehr Leute, Unbekannte, ein paar Jahre auf dieser Welt geschenkt bekommen. Und gleich, und das haben uns alle, die wir mit ihnen geredet haben, gesagt, das Wichtigste sei, dass man eine bewusste Entscheidung trifft. Alle haben das Recht, Nein zu sagen und dass dieser Entscheid auch respektiert wird. Aber was passiert, wenn man sich nicht entscheidet? Vor 9 Jahren ist eine Initiative lanciert worden, die gefordert hat, dass grundsätzlich alle Organspenderinnen und Organspender sind, ausser wenn man sich zu Lebzeiten explizit dagegen geäussert hat. Die Initiative wird aber zurückgezogen, weil Bundesrat und Parlament einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten. Aber gegen den wird das Referendum ergriffen. Darum stimmt im Mai 2022 das Stimmvolk darüber ab. 4 Jahre ist es her, seit 60,2% Ja zur erweiterten Widerspruchslösung gesagt haben. Aber die Umsetzung lässt weiterhin auf sich warten.
Also die Verzögerung der Einführung ist sicher aufgrund der Identifikationshürde mit der EID, der knappen Ressourcen beim Bund, die zum Teil halt auch vom Parlament verlangt wurden, weniger Mittel in Kampagnen, weniger Mittel beim Bundesamt für Gesundheit. Aber jetzt auch so ein bisschen die technischen Schwierigkeiten, dass man schlussendlich eine Lösung hat, die wirklich funktioniert.
Das ist die Stimme von der Präsidentin des Stiftungsrats von Swiss Transplant. Das ist die Stiftung, die in der Schweiz im Auftrag vom Bundesamt für Gesundheit die Warteliste der Empfängerinnen und Empfänger führt.
Mein Name ist Flavia Wasserfallen, ich bin Ständerätin vom Kanton Bern und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit.
Die Verspätung hat also primär etwas mit dem Register zu tun, wo künftig alle hinterlegen können, ob man im Todesfall seine Organe spenden will oder eben nicht. Um dort zuzugreifen, muss nicht nur das Register gebaut werden, es braucht auch die elektronische Identitätskarte, wo die Stimmbevölkerung im Herbst vor einem Jahr sehr knapp mit 50,4% Ja gesagt hat. Beides, also die Einführung von der EID und vom Organspenderegister, braucht Zeit und Geld.
Das merkt man auch hier bei dieser Umsetzung. Einerseits, dass es aus Kostengründen ist abgelehnt wurde, rascher eine alternative Identifikationsmethode einzuführen. Das war nicht möglich, obwohl wir das auch immer wieder angeregt haben. Was aus meiner Sicht auch noch unklar ist, wie viel Mittel schlussendlich auch zur Verfügung stehen für die notwendige Kampagne, die es braucht, begleitend, dass die Bevölkerung auch weiss, jetzt gilt eine neue Regelung.
Die Schwierigkeit, die es bei der Einführung gibt, der Datenschutz und die Datensicherheit. Man muss können sicherstellen, dass nur die auf die Daten zugreifen können, die tatsächlich eine Berechtigung haben. Weil es hat schon mal ein Organspenderegister gegeben. Eins von Swiss Transplant selber. Nachdem dort ein IT-Sicherheitsexperte Probleme bei der Anmeldung hat aufgedeckt, man hat zum Beispiel können relativ einfach jemand anders als Organspender können registrieren, hat die Stiftung das Register aber vom Netz genommen. Das heisst, bis auf Weiteres kann man seinen Willen in einer Patientenverfügung hinterlegen oder man hat eine Organspendekarte in seinem Portemonnaie.
Vor seiner Herzerkrankung hat sich der Emanuel Cabengele nicht gross Gedanken über das Thema Organspende gemacht. Ausser bei der Abstimmung, wo es um die Einführung der erweiterten Widerspruchslösung gegangen ist.
Und ich hatte dann eigentlich auch gefunden, also, wenn ich dann mal sterbe, egal ob ich 25, 30 oder 60 bin. Mit meinem Körper kann man eh nicht mehr viel anfangen, deswegen würde ich das von meiner Seite her schon aus auch machen. Zurückblickend habe ich dann auch gefunden, dass wenn ich jetzt sterbe, ist es auch gut, weil ich habe mein Leben gelebt habe. Also habe schon viel mehr machen können, als das andere je im Leben haben können.
Und gleich. Dann hockt er im einen Moment gerade noch am Steuer von seinem Auto und bekommt im nächsten Moment plötzlich das berühmte Telefon.
Am Abend, als ich noch beigeliefert wurde im Spital, waren noch meine Brüder da und ein Kollege. Dann haben wir zusammen asiatisch bestellt und das gegessen. Aber dann, am Morgen war ich allein. Ich habe noch Tabletten bekommen, um zu beruhigen. Dann bin ich eigentlich schon vor der Anästhesie schon eingeschlafen, auf dem Weg runter in die Operationssaal und habe dann nicht mehr viel mitbekommen dementsprechend.
Am 1. September 2023 überkommt der Emanuel Kabengele schließlich ein neues Herz. Die Operation verläuft gut.
Als ich aufgewacht bin, habe ich mich nicht anders gefühlt. Also habe ich gefunden, bin genau der gleiche Idiot, wie ich vorher schon war. Und gefühlt habe ich in diesem Moment eigentlich nicht wirklich viel, als ich aufgewacht
bin. Nach 3 Wochen kann er heim.
Also hat dann eine eigene Wohnung genommen, extra wissen, dass ich müsste allein sein wegen der Bakterien und Ansteckungsgefahr vor der Umwelt.
Gerade in der ersten Phase nach einer Transplantation ist die Gefahr von einem Infekt nämlich äußerst gross. Weil ein Spendeorgan kann noch so passend sein, der Körper sieht in diesem Spendeorgan zuerst einmal einfach etwas Fremdes, wo er sich dagegen wehrt.
Also der Patient bekommt ja ganz, ganz starke Medikamente, die das eigene Immunsystem maximal herunterfahren. Eben um eine Abstoßungssituation zu vermeiden. Aber es kann trotzdem sein, dass auch wenn das Organ für den Patienten absolut passend ausgesucht wurde und auch von den Werten und von den Voruntersuchungen gut passen müsste, kann es immer mal sein, dass es Abstoßungsreaktionen gibt, die der Patient vielleicht gar nicht merkt, aber die man auf zellulärer Basis dann im Rahmen von Biopsien nachweisen muss und dass man dann die Medikamente nochmal anpassen muss.
Gewisse Medikamente müssen Empfängerinnen und Empfänger bis an ihr Lebensende nehmen. Und die können zu unerwünschten Nebeneffekten führen. Als wir den Emanuel Kabengele von ein paar Monaten getroffen haben, erzählt er, dass er sogar wieder American Football spielt. Doch vor ein paar Wochen Diagnose Hüftkopfnekrose. Das Knochengewebe der beiden Hüftköpfe stirbt ab. Mit dem Mai wartet er auf seine nächste Operation. Er bekommt beidseitig ein neues Hüftgelenk über. Und Mitte Mai ist es eben auch genau 4 Jahre her, dass die Schweizer Stimmbevölkerung Ja hat gesagt zur erweiterten Widerspruchslösung. Und sich die Einführung seither immer weiter rausschiebt. Aktuell bis in Herbst 2027. Ein langer Prozess.
Und eine lange Zeit für alle Menschen, die auf ein Organ warten. Und wie die Geschichte aufgezeigt hat, auch so eine Herztransplantation ist ein längs- und hochkomplexes Prozedere. Höchst emotional bei der Frage nach der Organspende bei einem Todesfall, hochriskant beim Transplantieren selber und höchst anfällig im Alltag mit einem neuen Herz.
Das war die Spezialfolge vom Gesprächsstoff vom Podcast von Bund und Berner Zeitung. Ich bin Sibylle Hartmann und ich habe die Recherche zusammen mit Kasper Kauer, freischaffender Journalist und regelmässiger Redakteur bei uns gemacht. Wenn ihr unsere 3 Beiträge zur Spenderfamilie, zur Herztransplantation und zur Geschichte vom Leben mit einem neuen Herz noch weit nachlesen, die findet ihr im Beschrieb von dieser Episode. Wenn ihr ein Feedback habt zu dieser Folge, eine Frage oder einen Input, dann schreibt uns ein Mail an online@tamedia.ch. Wir hören uns wie immer in 2 Wochen wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibylle Hartmann und Kasper Kauer.